Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
1, 2, 3, ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich dich nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
Hallo. Ey, heute Morgen war richtig Aufregung. Ich bin aufgewacht und habe ein bisschen gearbeitet im Bett. Mache ich ja manchmal morgens. Und dann höre ich irgendwann, wie so ein Kind ganz, ganz schrecklich schreit. So richtig so. Und ich dachte mir so, oh Gott, das muss so anstrengend sein, so ein Ausrasterkind zu haben. Und irgendwann merke ich dann, dass es meine Tochter ist. Und ich wohne ja im Hinterhaus.
Ach, es war gar nicht bei dir in der Wohnung?
Nee.
Ja, ich dachte schon, was bist du denn für ein Vater, der nicht mal das Schrei seiner eigenen Tochter in seinen eigenen
Verwendet? Ja, sie ist gerade erkältet und da hat sie eine ganz andere Stimme. Da hat sie wie so eine kleine Spanierin so eine tiefe Stimme. So. Und ich höre dann irgendwann so, bitte nicht Mama, bitte nicht. Und ich bin dann irgendwann hochgeschrien, dachte mir, das ist doch die Stimme von ihr. Und wollte schon so völlig Wut in Brand rüberrennen und fragen, was los ist.
Ja.
Eigentlich schon schade, ne, dass ich ihr da in dem Punkt so innerlich gerade misstraut habe.
Ich weiß nicht, ich würde da nicht gar nicht so den Vorwurf machen. Du bist ja in erster Linie krass besorgt um deine Tochter und der Impuls ist so stark, dass erstmal alles zum Feind wird, was nicht deine Tochter ist.
Ja, aber davon auszugehen, dass die Mutter ihr irgendeinen Schaden will dass, oder irgendwas macht, was sie nicht will, weil es nicht notwendig ist.
Ich höre mich auch den Satz schreien, was machst du da?
Schreien! Und dieses bitte, bitte nicht, das war so krass, so bitte nicht, Mama. Und das hat sich nach allem angehört. Mhm. Und dann habe ich auch gesehen, dass meine Ex-Freundin angerufen hatte. Und dann bin ich halt rüber, habe geklopft und gefragt, was los ist.
Hast du nicht aufgeschlossen? Du hast doch einen Schlüssel.
Nein, ja, ich habe mal einen Schlüssel, aber ich habe nicht einfach aufgeschlossen. Und dann lag halt überall Blut. Es war richtig so ein richtiger Blutstrom über den Flur verteilt. Und der führte in die Küche. Und da lag sie dann auf dem Boden mit einem Kühlpad schon am Kopf.
Ja.
Und das ist der Klassiker passiert. Ich glaube, kein Kind hat keine Kopfverletzung. Und
nein.
Ich würde behaupten, 50% der Kinder haben sich schon mal an Heizung verletzt. Darum sehen Heizkörper heute auch anders aus als damals. Mhm. Das ist eine Altbauwohnung. Da sind halt diese Riefenheizkörper drin, die noch diese scharfen Lamellen haben.
Sehen deswegen Heizkörper anders aus als
ziemlich sicher gehört das auch zum Sicherheitskonzept.
Okay.
Ja. Ja, weil, ey, an den Dingern, wenn du dagegen dotzt, da verletzt du dich halt jedes Mal.
Ja.
Ist ja wie so ein stumpfes Messer, was einfach auf dich wartet. So eine Axtklinge, die auf deinen Kopf wartet, während du aus dem Hochbett rausrollst. Tatsächlich, sie hatte sich den Kopf gestoßen und eine Platzwunde.
Und wie, ist sie darauf zugerannt, oder?
Nö, sie ist aus dem Bett gefallen und dann so raufgekugelt. Bam. Weil meine Ex-Freundin hat so ein rahmenloses Bett.
Ja.
Und auch relativ hohes, fast wie so ein Boxspring, aber ohne Boxspring zu sein.
Ja.
Ist übrigens mein Abturner-Boxspringbett. Nicht so ganz meins.
Meine Eltern haben eins, ich verstehe das auch nicht so richtig, was das soll.
Habe ich auch schon immer in Amerika nicht so geil gefunden. Besonders in Amerika sind die ja so ultra weich, dass du so einrollst und denkst, ist das ein Wasserbett?
Ja.
Also so, dass du fast gar nicht mehr rauskommst.
Was ist eigentlich mit deinem Wasserbett geworden? Du warst doch früher so ein krasser Wasserbettverfechter.
Ja, nicht mehr.
Ich erinnere mich noch, dass du der einzige Kumpel warst, den ich kannte, der damals in so einem jungen Alter ein Wasserbett hatte. Und ich dachte immer so, wow, die hatten Wasser. Irgendwie war das mal Jakob mit dem Wasserbett. Das war irgendwie so ein Satz, den ich immer im Kopf hatte.
In deinem Kopf hatte. Ja, was nicht so geil ist auf dem Wasserbett, was du dir denken kannst, ist Bimsen.
Ist die Schunkelei.
Ja, also A, werde ich seekrank und B, möchte ich auch nicht jedes Mal das Gefühl haben, auf einer Luftmatratze zu bimsen.
Kann man da nicht irgendwie den Sex so gestalten, dass er doch irgendwie cool cool wird?
Ja, voll, wenn du auf dem großen Rand des Wasserbetts
bist. Ah ja, also man darf das Wasserbett nicht integrieren.
Es ist tatsächlich immer scheiße, aus meiner Erfahrung. Und ich hatte von 14 bis 24 eins. Also,
oh, scheiße.
Und in der Zeit war es immer scheiße.
Oh, da hattest du ja viel schlechten Sex aufgrund der äußerlichen Umstände.
Ich habe auch einen großen Teppich vorm Bett. Also, aber du willst halt nicht immer auf dem Teppich, weil auf dem Teppich haust du dir jedes Mal die Knie auf eigentlich.
Ja.
Und für mich war es irgendwann, für mich stand es irgendwann an zu wechseln.
Es ist so ein widerstandsfreier Sex, wo überhaupt gar keine Reibung entsteht.
Nee, du kannst den Rhythmus nicht gestalten, weil ja irgendwann immer die Welle zurückkommt.
Scheiße.
Und ich hatte, es gibt ja unterschiedliche Bewegungsstufen bei Wasserbetten.
Ja.
Es gibt so fast ganz beruhigte und dann gibt es Bewegungsstufe 0, glaube ich, heißt das, dass gar kein Vlies in dem Wasser ist. Das heißt, das Wasser schlägt so 10 Wellen von Seite zu Seite, wenn du so einen kleinen Tipp gibst. Und ich hatte dieses beweglichste Wasserbett von allen. Und das war halt saunervig.
Aber kann einem das nicht auch helfen bei bestimmten Stoßbewegungen?
Ja, du kannst zum Beispiel, wenn beide den Seestern machen wollen, einfach einmal das Wasser ankicken und dich dann übereinander legen und warten, bis es aufhört, sich zu bewegen.
Das wäre auf jeden Fall was für mich.
Mhm.
Meine Tante hatte damals auch ein Wasserbett und in dem habe ich ein paar Mal geschlafen. Das fand ich immer total schön. Gibt es eigentlich noch Wasserbett?
Mit dir zusammen dann? Oder?
Nein, nicht mit dir zusammen. Aber es hat, glaube ich, keiner mehr Wasserbett. Ich glaube, da warst du der Letzte.
Ey, Berliner. Vor allem finde ich das richtig widerlich, in das Wasserbett von jemand anderes zu steigen, weil du hast ja immer, im Wasserbett ist ja geheizt.
Ja.
Weil sonst, wenn du normal drauf schlafen würdest, würdest du ganz schnell auskühlen, weil so eine Raumtemperatur sind 22 Grad und stell dir vor, du liegst die ganze Zeit mit deinem ganzen Körper auf 22 Grad kaltem Wasser. Das ist so wie erfrieren.
Ja.
Also ich habe mal einen Heizungsausfall gehabt und dachte irgendwann, ist die Titanic gesunken und bin ich im Eismeer? Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich so gezittert habe. Also es ist die ganze Zeit warm und das finde ich richtig widerlich. Von einer anderen Person steigst du dann in ein Bett, was frisch bezogen sein mag, aber du hast das Gefühl, die Person ist gerade erst rausgestiegen, weil es halt so warm ist.
Wie so ein Sitz, auf dem man sich setzt, wo vorher einer gesessen hat.
Ja, voll. Also es ist ganz, ganz merkwürdig und ich kann es nicht empfehlen. Vor allem kostet es nochmal so on top 20 Euro Strom im Monat.
Ach, schön.
Ja, weil die Heizung ja die ganze Zeit läuft für das Wasserbett. Naja, so viel dazu. Ist auf jeden Fall ein kleiner Luxus, der nicht mehr in meinem Leben ist. Und meine Tochter lag dann da so und meine Ex-Freundin wollte sofort mit ihr ins Krankenhaus fahren.
Natürlich.
Es sah auch ziemlich wild aus, ne? Die Hälfte des Kopfes hinten war in Rot gefärbt.
Ach, hinten ist es. Ah, hinten.
Ja, ja, ja. Und ich bin dann erstmal gekommen und habe sie so genommen und ihre größte Sorge war einfach ins Krankenhaus zu kommen von meiner Tochter und da unten Pieks zu kriegen.
Klar.
Der Pieks wartet schon auf mich. Ich weiß nicht, von wem sie das hat mit den Spritzen, mit der Spritzenphobie, aber es wahrscheinlich von mir.
Hast du ihr gleich gesagt, du, wenn du Glück hast, ist es nicht nur ein Pieks, sondern zwei oder drei?
Kleine Wunden werden ja geklebt.
Ja, ich weiß.
Gepflastert. Oder größere Wunden halt, ja, dann tatsächlich genäht.
Oder getackert.
Getackert. Ich habe es mir angeguckt, es war eine riesen Beule, aber ich habe keinen Schnitt gesehen, weil alles so, das Blut war überall.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, jetzt 5 Stunden auf der Notaufnahme warten.
Ja.
Oder mal gucken, ob es tatsächlich noch blutet. Dann habe ich halt einen Kumpel angerufen, der in der Unfallstation arbeitet.
Mhm.
Und der war gerade im OP, hat mich dann sofort zurückgerufen danach. Und ist dann mit mir alles durchgegangen, wie man so eine Gehirnerschütterung ausschließen kann. Und wenn sich ein Kind erbricht in den nächsten 6 Stunden danach, wenn es auffälliges Verhalten zeigt. Und das können wir jetzt ausschließen. Plus, ich habe einen schönen Druckverband gemacht.
Hm. Mhm. Eigenständig?
Eigenständig, also improvisiert.
Natürlich. Da kam dir dein Erste-Hilfe-Kurs, den du vor 20 Jahren mal gemacht hast oder vor 30
Jahren. Nee, ich weiß gar nicht warum. Ich musste einen machen in den letzten 24 Monaten.
Aha.
Ich weiß nicht mehr, warum ich den gemacht habe, aber es war A, sehr nervig, aber B, gut, weil erschreckend viel hatte ich vergessen.
Natürlich.
Das ist so krass. Also, wenn ich den nicht nochmal aufgefrischt hätte an so einer Unfallstelle, wäre ich ultra hilflos.
Mhm.
Und ja, genau, ich habe den aufgefrischt, das heißt, so der Druckverband ging noch ganz gut, ein bisschen improvisiert. Und dann hat es auch aufgehört zu bluten. Und dann meinte mein Kumpel, ey, dann braucht ihr nicht unbedingt ins Krankenhaus fahren. Und
ja.
Jetzt ist sie zu Hause geblieben. Aber war schon eine ganz krasse Aufregung. Und auch zu sehen, wie ich heute darauf reagiere und wie ich wahrscheinlich vor 5 Jahren darauf reagiert hätte. Ich wäre nämlich voll in die Panik von meiner Ex-Freundin eingestiegen. Und wir hätten uns dann wahrscheinlich noch darüber gestritten, ob wir jetzt ins Krankenhaus fahren oder nicht.
Und wollte sie das noch oder wie ist sie da verblieben?
Nö, dann ging es irgendwann. Sie wollte dann noch zum Arzt fahren.
Ja.
Und ich habe gesagt, du, lass uns das doch erstmal beobachten, wenn es jetzt wirklich aufhört zu bluten. Wir haben einen Druckverband gemacht, wir haben das draufgelegt und wenn wirklich kein Blut mehr fließt, ist doch alles gut.
Ja.
Also, und ich habe auch meine Mutter angerufen, die ist ja Kinderkrankenschwester und die meinte auch, sie guckt sich das später mal an.
Ach, die kommt später?
Die war eh eingeplant, sie kommt jetzt nicht extra dafür.
Naja, meine ich ja, sie kommt später und dann...
Und dann habe ich ihr noch gesagt, wir können Videocall mit meinem Kumpel machen.
Ah ja, und das habt ihr gemacht?
Noch nicht, der muss noch mal ein paar... Der ist jetzt am Brüsten schnibbeln. Er ist umgestiegen.
Du hast einen plastischen Chirurgen gebeten, ob er mal kurz eine Diagnose, Ferndiagnose geben kann.
In der Notfallaufnahme für mehrere Jahre gearbeitet. Okay. Der ist so ein krasses Multitalent, hat da 120.000 Arme eingerenkt und natürlich jede Platzwunde der Welt schon gesehen. Also
hat deine Ex-Freundin auch das kurze Detail mitbekommen, dass er eigentlich plastischer Chirurg ist? Oder jetzt? Ist er nur als Notfallchirurg angekündigt worden?
Ersteres. Also ich habe das mit dem plastischen Chirurgen weggelassen, weil das würde, glaube ich, in ihren Augen seine Seriosität nehmen.
Exakt.
Aber er ist ein voll guter.
Ja, ist Quatsch, aber...
Krasser Quatsch und Bullshit. Ja. Aber natürlich habe ich das so ein bisschen anders gedingelt.
Also ich erinnere mich auch an die Zeit, gerade als meine Tochter damals geboren wurde, die ersten zwei Jahre, wir sehr oft im Krankenhaus waren und wegen lauter Kleinigkeiten.
Oh, hör mir auf.
Ey, das war so nervig. Und ich habe, genau wie du, irgendwann auch mal mit meiner Freundin damals rumdiskutiert und gesagt, hey, das macht am Ende überhaupt gar keinen Sinn, weil der Stressfaktor für alle Parteien viel, viel größer wird.
Ja.
Man fährt dorthin, man wartet dort 5 Stunden, nur um am Ende gesagt zu bekommen, eigentlich ist nichts, gucken Sie nochmal 2 Tage und dann gehen Sie zum Hausarzt und wenn der nichts sagt, und 80% der Fälle ist es genauso.
Also, ja, voll.
Klar, bei Blut, wenn Blut im Spiel ist, kann man immer nochmal überlegen. Blut aber selbst im da, Stuhl. Genau, aber selbst da ist es so, dass ich sage, bei so einer Kleinigkeit kann man eigentlich auch erstmal abwarten, weil was passiert im Krankenhaus? Also jetzt, wenn ihr dorthin gefahren wärt, klar, wenn es genäht geworden hätte werden müssen, dann vielleicht, aber ansonsten wärt ihr dort auch erstmal auf die lange Wartebank gesetzt worden. Hätte gesagt, okay, dann geben wir Ihnen ein Zimmer, wir beobachten das jetzt erstmal einen halben Tag und dann entscheiden wir, weil akut passiert sowieso nichts. Also,
naja, also weiß ich nicht, ob ich das so generell
bei solchen Geschichten, wo man selber, also worauf ich eigentlich hinaus will, dass man mit einem guten Menschenverständnis eigentlich oft besser beraten ist, als immer gleich ins Krankenhaus zu rennen wegen augenscheinlichen Kleinigkeiten.
Ja gut, die Frage ist dann immer, wie kriegst du deine Partnerin, aka Ex-Partnerin, davon überzeugt, dass sie jetzt nicht ins Krankenhaus fährt und wie kriegst du da Ruhe rein in die Situation? Und das schaffe ich heute besser als damals. Also ich habe mich dann erstmal meiner Tochter zugewandt und mit ihr ganz ruhig geredet. Es war auch ein krass schöner Moment, wie sie da lag und wie sie sich so, man hat es richtig gemerkt, sie hat die Gegenwart von mir total genossen. Manchmal ist sie ja so, wenn ich ankomme, dann sage ich, geh weg, Papa, ich mag nicht. Aber da war es so richtig, dass so Ruhe eingekehrt ist, auch für meine Ex-Freundin.
Klar.
Und ich glaube, das ist die hohe Kunst, dann nicht selber in Panik zu geraten und ja, irgendwie eine Ruhe auszustrahlen, aber mehr weiß ich auch nicht.
Ja, weil, aber das ist genau darum geht's, am Ende nicht mit in diese Panik zu verfallen und auch ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Also klar bist du jetzt kein Arzt, aber ein gewisses Verständnis von Verletzungen oder Situationen, wie die sich zugetragen haben und was dann vielleicht daraus resultieren kann, hat, glaube ich, jeder. Und
trotzdem, der mal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht hat vor 120 Jahren.
Ja, und trotzdem neigen, also meine damals Freundin und ja deine Ex-Freundin auch, deswegen, ich will es nicht generalisieren.
Klingt so, als ob wir nicht mehr zusammen wären.
Nein, ich will es einfach nicht generalisieren. Dazu dann doch sehr schnell irgendwie sich anderweitig Hilfe zu suchen, um dann festzustellen, das war gar nicht unbedingt hilfreicher, sondern hat am Ende nur für mehr Stress gesorgt. Und damit, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich glaube, damit kriegt man das ganz oft, weil so habe ich es gemacht, immer auch zu relativieren, was würde jetzt passieren, wenn wir jetzt sofort losfahren ins Krankenhaus, sorgt es nicht am Ende für mehr Stress und vielleicht auch zu einem verlangsamten, ich sag mal, Heilungsprozess oder vielleicht auch einem...
Die Schiene also.
Ja, genau. Oder vielleicht auch dazu, dass das Kind noch mehr sich da reinsteigert und vielleicht dann auch ja, sich gar nicht mehr beruhigt, weil oft geht es ja auch darum, das Kind zu beruhigen nach so einer Situation.
Total. Und das habe ich auch gemerkt, als ich dann mit meiner Tochter da geredet habe in der Situation und ihr gesagt habe, du hast eine Platzwunde, okay, wovor hast du denn Angst im Krankenhaus vor den Peaks? Okay, das kann ich verstehen. Ist Papa auch immer nicht so lieb. Ich glaube, wir gucken jetzt erstmal, ob wir überhaupt ins Krankenhaus fahren. Wie fühlt sich das denn an bei dir? Okay, und hast du noch Schmerzen? Und wo genau? Und kann Papa mal gucken? Also, dass wir so einen Dialog miteinander hatten. Und innerhalb dieses Dialogs hatte sich total beruhigt. Man hat gemerkt, dass ihr Atem langsamer ging dann auf einmal.
Mhm.
Ich habe auch davor gefühlt, dass sie einen ganz schnellen Herzschlag hatte, weil ich meine Hand auf ihre Brust gelegt habe. Und dass sich so alles beruhigt hatte bis zum Ende dann. Also ich war so eine Viertelstunde, 20 Minuten da auf dem Boden bei ihr. Sie auch gelacht hat.
Ja.
Und da dachte ich mir so, wow, krass, wie schnell sowas gehen kann. Es war jetzt nicht die schlimmste Platzwunde der Welt, ne? Muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht in die Fugen von den Dielen gelaufen und der Nachbar ist hochgekommen und hat geklingelt und gefragt, warum es rot von der Decke bei ihm tropft. Also das ist jetzt nicht, aber war eben schon eine ganz amtliche Platzwunde. Und weißt du, was das Beste ist?
Nein.
dass es nicht bei mir passiert ist.
Natürlich. Boah, ey, ich will mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre.
Wie kannst du nur nicht auf sie aufpassen?
Und du hättest sie auf jeden Fall geschubst oder sonst was getan.
Ja, also hat sie vor allem schon immer gesagt, dass das Bett gesichert sein muss.
Warte, nein, nicht wirklich, oder?
Nein. Ja, doch, früher hat sie das gesagt, da hatte ich auch immer so eine Bettsicherung drin.
Aber bei dir?
Ja, ja.
Ja,
okay. Klar. Das wäre schon witzig gewesen, ne? Das wäre schon witzig gewesen.
Also ich, wenn du das so beschreibst mit dem Bluten und dem ins Krankenhaus fahren, ich erinnere mich auch an eine Situation damals, wo ich mit meinem Bruder gespielt habe, ihn durch das Haus gejagt habe und durch die Wohnung war es damals und er dann vor mir wegrennend gestolpert ist, einen langen Superman-Flug mit der hat sich selber abgefangen an der Bettkante mit seiner Stirn.
War geil.
Und das war eine richtige heftige Platzwunde. Da stand auch nicht mehr.
Man sieht die Narbe ja noch.
Man sieht die Narbe immer noch, genau.
Ach, das ist dein Werk.
Das ist mein Werk. Und das war auch wirklich so ein richtig. Das muss ein richtiger Schlachter gewesen sein, der diese Narbe genäht hat.
Ey, wirklich furchtbar.
Weil man sieht richtig. Also sieht aus wie so ein Horrorfilm. Also ist jetzt nicht irgendwie krass offensichtlich, wenn man weiter wegsteht, aber wenn man nah rangeht, sieht man schon die Einstiche und die Narbe an sich.
Das ist alles sehr exponiert bei der
genau.
Stirn.
Und ich glaube, weil du es gerade angesprochen hast, auch den Kindern die Kompetenz zurückgeben, hey, wie geht es denn dir gerade? Also wie fühlst du dich? Und dann auch mit dem Kind zu interagieren und zu gucken, hey, was braucht das Kind vielleicht jetzt am ehesten?
Sicherheit.
Genau.
Und Ruhe.
Und bietet es das Krankenhaus. Klar, gibt Situationen, wie ich gerade beschrieben habe, die Situation mit meinem Bruder, da ist offensichtlich nach der langen Flugbahn auf die Bettkante zu, dass hier...
Ich hatte auch so ein paar Dinge in meinem Leben, ey.
Dass das Krankenhaus der erste Ort ist, in dem man fahren sollte.
Ja, klar, man sieht ja auch, wie tief eine Wunde ist. Klar, am Kopf ist es ganz schwer, weil sie hat ja ohne Ende Haare. Sie ist ja so wirklich so ein krasser Haarballen. Die hat jetzt ihren ersten richtig amtlichen Friseursschnitt gekriegt.
Nice.
Ja, und dann alles vollgeblutet und rot getönt.
Schön.
Aber bei den meisten Wunden kann man ja eigentlich ganz gut einschätzen, müssen die jetzt genäht werden oder nicht. Und selbst da würde ich wahrscheinlich eher zu einer Freundin fahren, die Zahnärztin ist, und dann in die Zahnarztpraxis gehen und mir das schnell nähen lassen von ihr, als ins Krankenhaus. Einfach, weil es schneller geht.
Ja.
Also tatsächlich, weil es schneller geht und ich keinen Bock hätte, in der Notfallaufnahme 5 Stunden zu warten. Wahrscheinlich gibt es Notfallaufnahmen außerhalb von Berlin und Brandenburg, wo es tatsächlich schnell geht, wo es dem Namen gerecht wird. Aber hier, ne, never ever. Ey, ich hatte so viele Verletzungen von der Sorte in meinem Leben. Eine Dachbodentür, die runterkam. Kennst du diese Treppen, die man so einhakt?
Ja, haben wir.
Hab die aufgemacht und die war nicht eingehakt und der Schlitten ist so runtergekommen und das Dreieck des Holzes ist einfach so in meine Stirn und hat mich so ausgenockt. So bam. Das war ein ziemlich heftiger Knockout. Ich wurde eine Scheibe geschoben. Ich habe so viele Verletzungen dieser Art. Die kommen gar nicht mehr so häufig vor bei Kindern, habe ich das
Gefühl. Ja, weil wir alle überprotektive Eltern sind.
Total, ne?
Ja.
Also dieses ohne Sicherheitsgurt fahren und hinten aus dem Dach gucken, was bei mir war, ist so, hast du wirklich den teuersten Kindersitz genommen oder hast du den zweiteuersten genommen? Vielleicht den zweiteuersten, der ist auch nicht so schwer wie der teuerste.
Ja, oder auch mit Helm fahren war früher bei uns auch kein Thema. Irgendwie waren meine Hände und Knie auch ständig offen, weil ich überall hingeflogen bin. Das ist auch viel weniger geworden, zumindest bilde ich mir das ein bei meinen Kindern. Klar, die Krankenhäuser danken es uns, dass die Kinder nicht mehr so oft irgendwie in die Notaufnahme müssen. Aber allein, was mein Bruder und ich veranstaltet haben und wie oft wir...
Kommt vielleicht aber auch noch.
Ja, genau, vielleicht noch.
Ist auch vielleicht ein Altersding.
Zum Arzt mussten, aufgrund von Auseinandersetzungen, die wir hatten. Kommt vielleicht noch, hast du recht. Die zweite Sache, die war, dass ich ihn irgendwie auch gejagt habe und er dann, ich weiß gar nicht, wie das genau passiert, er muss irgendwie ganz blöd mit seinem Zahn gegen die Türkante gekommen sein, sodass sein Zahn blau anlief und auch fast rausgefallen wäre. Das ist irgendwie...
Du bist ein richtig netter Bruder gewesen. Eine andere Sache. Bestimmte Sachen, weil meine Tochter fragt mich jetzt immer mehr. Also A, was passiert, wenn man tot ist? Und dann gibt sie meistens auch selber schon gleich eine Erklärung. Ich so, ja, das ist ganz schwer zu erklären. Das wissen viele Menschen nicht. Das weiß eigentlich keiner so richtig. Und sie meint so, das ist wie schlafen, nur viel fester.
Mhm.
Ich so, okay, well done.
In Himmel fährt aber keiner bei ihr.
Nee, Quatsch.
Na, bei mir gehen die Toten in den Himmel.
Wirklich? Was machen die da?
Ja, das ist die christliche Kita, die das denen vorbetet.
Wirklich?
Ich denke, dass es daher kommt.
Verbietet ihr das doch? Hier kommt keiner in den Himmel.
Ich relativiere das dann immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, die es sein könnten.
Ja, es passiert immer das nach dem Tod, was du dir vorstellst.
Ja.
Oder, was sie auch letztens gefragt hat, wer die Welt gemacht hat.
Und, was hast du darauf geantwortet? War es der eine große alte weiße Mann?
Ja, das war so ein alter weißer Mann, der riesige Hände hat und damit auch manchmal die Wolken formt und dann auf die Erde hinabschaut, immer wenn die Sonne rauskommt hinter den Wolken, weißt du, dass Gott uns beobachtet. Mhm. Nee, das habe ich ja nicht erzählt. Ich habe gesagt, ja, also da gibt es ganz verschiedene Theorien, aber man geht davon aus, dass es so eine Art kleinen Knall gab.
Ganz klein.
Ja, dass es so eine Art Knall gab und daraus hat sich die entwickelt. Und da meinte sie, wie beim Baby, dass sich die Zellen teilen.
Wow.
Und ich so, ich hatte noch nie so darüber nachgedacht, dass wahrscheinlich der Urknall in seiner Zellteilungsform, wie ein Mensch entsteht, wahrscheinlich Parallelen hat.
Mhm.
Und du erkennst ja ganz, ganz viele Muster in der Natur wieder. Also so ein simples, einfaches Beispiel, finde ich, ist, wenn du eine Walnuss aufmachst und das menschliche Gehirn anguckst.
Ja.
Oder wenn du dir einen Flusskanal anguckst oder ein Blatt mit seinen Versorgungssträngen. Es finden sich so viele Muster wieder in der Natur und das ist so krass. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht so Unrecht hat. Ich habe da jetzt noch nicht recherchiert, aber ich war sehr überrascht. Was sie nicht wusste, ist, was ein Kinderheim ist. Und sie hat mich gefragt, hey, was ist ein Kinderheim und warum wohnen da Kinder?
Gibt es, wo hat sie das her? Gibt es
von unserem Friseur, der war da und der ist im Kinderheim groß geworden.
Ich wollte gerade sagen, gibt es etwa in der Waldorf-Kita?
Nein.
Mensch.
Ey, Papa Plus gibt's doch. Da war letztens ein Papa, der meinte, er ist nicht der Stiefpapa, sondern der Papa Plus.
Und nein.
Doch. Und alle in der Runde haben sofort so innerlich applaudiert und ein paar haben es auch so ausgeschaut. Ganz, ganz toll. Finde ich ganz, ganz toll. Und ich dachte mir so...
Nicht der Ziehvater, sondern
nee,
der Papa
er sagt
Plus.
Papa Plus.
Papa Plus.
Und ich dachte so, ja, okay, kann man auch so bezeichnen. Kann man auch einfach Stiefvater sagen. Oder
ist die Kita im Prenzlauer Berg?
Naja, fast. Nein, aber das war so, ich finde immer, man muss dem auch nicht applaudieren. Also ist auch einfach so, yo, ist halt so. Wenn du dich Papa Plus nennen willst, dann nennst du dich Papa Plus. Ist mir eigentlich relativ wurscht. Und dann andere so, ich glaube einfach, um ihre Weltoffenheit zu demonstrieren, so, finden wir ganz toll.
Nein.
Ganz, ganz
toll. Das ist nicht passiert. Das
doch,
ist, nein.
Das ist passiert.
Nein.
Doch, ich war in dieser Runde und es ist passiert.
Warst du der Sektenmitläufer und hast auch mitgeklatscht?
Nee,
oder?
Ich habe einfach nur wohlwollend zu ihm rübergeguckt. Weil anscheinend muss es ihm ja ein Bedürfnis gewesen sein, das nach draußen zu tragen. Er hätte auch einfach sagen können, ich bin für meine Tochter hier.
Hast du nicht wenigstens laut aufgelacht, so pah!
Papa Plus. Nicht der richtige Papa.
Und dich dann so umguckst und du bist der Einzige, der lacht.
Das ist so ganz stumm und ich krieg nur strenge Blicke.
Ja, komm, wir laufen jetzt mal eine Runde um die Kita.
Ich kann dir übrigens Waldorf-Kita aus folgenden Gründen nicht empfehlen und auch die Schule nicht. Selbst da muss man noch putzen.
Nein, das ist auch, was ist denn da los? Warum hört das
auch drauf? Im Hort, in der Waldorf-Kita Hort. Auch im Waldorf-Hort muss man noch putzen.
Warum hört es denn nicht auf? Was hat sich denn der Gründer bei dieser Geschichte? Gibt es, ist das irgendwo verankert?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass Rudolf Steiner sich das nicht gedacht hat mit diesem Putzen. Und jetzt wurde uns gesagt, dass in 2 Wochen so ein fucking Markt ist, wo man irgendwas verscherbeln soll.
Ja.
Du kannst es dir vorstellen, dann denken die Erzieherinnen, dass wir in Heimarbeit irgendwas basteln.
Ja, backen ist
ja meistens. Nee, backen plus etwas basteln. Und ich habe die Liste gesehen, da wird wirklich alles gemacht, von ätherische Öle selber machen und so. Und ich so, können wir Kerzen mitbringen? Und sie, tolle Idee. Und ich so, die kaufe ich schön im Internet und verkaufe sie dann billig auf dem Weihnachtsmarkt. So eine richtige Geldverbrennungsanlage.
Ich kaufe sie teurer ein, um sie billiger zu machen.
Ja, sonst sind die da erbost auf dem Markt.
Ja, weil die müssen ja handgezogen sein.
Ja, genau. Ich werde die vorher noch ein bisschen im Ofen warm machen, so ein bisschen schief machen. Also das ist wirklich...
Ey, diese ganze Waldorf-Geschichte ist einfach so ein krasses Selbstverarschungsding.
Das ist ein richtiger Fake.
Und alle gehen rum und sagen, boah, hast du die ätherischen Öle selbst gemacht? Ja, die habe ich so
richtig schön Etiketten übergeklebt.
Eigene Kräuter aus unserem eigenen Hausgarten.
Ja, ich war in unserer Kellerei und in unserer Kräuterpresse im Keller.
Nee,
oh das Gott. Komm mal zu dem Markt und überzeuge dich.
Ich komm da hin. Kauf richtig ein.
Aber gestern, ich war ja beim Elternabend, ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, wie viel Gedanken und Mühe sich die Erzieherinnen machen. Das ist wirklich nicht nur ein Job für die.
Und das ist natürlich Waldorf-Kita-exklusiv.
Ganz besonders. Nein, aber es ist wirklich krass.
Ja.
Alles ergibt dort einen Sinn. Also es gibt da wenig Sachen, wo die sagen so, ah nee, das machen wir so und so. Also einfaches Beispiel, die Kinder malen bis mit Blöcken bis zum Vorschuleintritt.
Was malen die mit was für Blöcken?
Mit so Wachsmalblöcken.
Was und ist im das?
Ja, das sind so Alter, dass du das noch nicht kennst.
Ich kenne nur Wachsmalstifter.
Nee, genau. Und die kriegen die Kinder noch nicht. Die malen die ersten Jahre nur mit Blöcken.
Was sind das denn? Die viereckig oder
ja,
was?
Ja, so rechteckig sind die.
Ah, ach so, okay, so lange Kreide, wie Kreide im Prinzip, nur
halt. Nein, als eben nicht. Ich bring dir mal ein Pack mit.
Ja, ich
mit
weiß, die sind so ein Tüte, die sind so ein Papier eingewickelt.
Nee, eben nicht.
Sondern
die sind in einem kleinen Kästchen drin, ja, aus Metall, und dann kannst du es aufklappen und dann hast du auch so einen Scratch-Stift, wo du so langziehen kannst, wenn du zum Beispiel bunt malen willst und darüber schwarz, dann kannst du mit dem Stift.
Ja, kenne ich.
Ja, okay, da fängt wieder dein Waldorf-Wissen an.
Ist der auch aus Plastik oder ist der Waldorf-Kiet aus Holz?
Nee, der ist aus recyceltem Kunststoff.
Natürlich ist der aus recyceltem Kunststoff.
Recycelt.
Natürlich, selbstgezogener
Kunststoff. Was fällt dir ein, über uns Waldorfer zu urteilen? Geh weg mit deiner staatlichen
So, Klima. Was ist jetzt die pädagogische Erklärung für diesen viereckigen Wachsmalstift?
Ja, weil das, keine Ahnung, das habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, genau. Da warst du noch mit Papa Plus beschäftigt im Kopf.
Alles super nette Leute, muss man auch sagen.
Ey, sag mir mal ehrlich, am Ende ist es so eine Kita, wo du nur da sitzen kannst, ohne hinzuhören und sagen, ah ja, finde ich toll. Finde ich toll.
Ja, doch, in den meisten Fällen.
Aber okay, es gibt diese Wachsmalstifte.
Und dann im letzten Jahr, bevor sie in die Schule kommen, kommen Wachsmalstifte, weil sie dann lernen, auch automatisch einen Stift zu halten. Das ist was ganz Besonderes. Und was sie auch lernen ist, dass es halt besondere Sachen gibt. Und die Kinder sind super fasziniert von diesen Stiften, weil du ja damit in ein anderes Alter eintrittst und die merken sich die Farbreihenfolge und ist alles für die total wertvoll. Und da dachte ich mir so, der Überfluss, so, jo, kannst du haben, kannst das haben, bam, 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 ist was ganz anderes, als wenn du sagst so, okay, das gibt es ab dem Alter und das ist auch nur für die Vorschulkinder, so eine Exklusivität, so eine künstliche Erzeugung.
Ich überlege gerade, was das pädagogische Konzept hinter viereckigen, rechteckigen Wachsmalstiften
ist. Jetzt auch wurscht.
Und dann am Ende runde Stifte kurz vor der Vorschule ist.
Du, ich habe mich übrigens deiner...
Vor allem schreiben die doch in der Waldorfschule eh nicht, da wird doch eh nichts geschrieben.
Nö, aber es wird schon, werden schon Figuren gemalt und sowas alles. Also es wird schon...
Wird dann auch das Abitur mit diesen Wachsmalstiften geschrieben, ja, oder gekratzt?
Weil du nur ankreuzen musst. Nein. Und eine andere Sache, ich habe mich übrigens deinem Tipp angenommen, mhm, und ich richte jetzt mit meiner Tochter ihr Zimmer gerade.
Ah.
Mhm. It's coming, it's coming. Vor allem haben wir jetzt geguckt, was können wir an die Wände machen.
Mhm.
Und sie meinte, sie möchte gerne einen Dschungel mit Einhörnern.
Ja. Ui. Ein Dschungel mit Einhörnern.
Mhm. Ja, das ist eine richtig hässliche Kombination, weil schöne Wandtapeten mit richtig gut gezeichneten Dschungellandschaften.
Mhm.
Also wirklich schön.
Ja.
Wo ich mir gesagt habe, ey, wenn die Tiere alle weg wären, würde ich mir das hinter das Bett machen.
Mhm.
Aber die Einhörner sind alle furchtbar hässlich. Ja. Wirklich so richtig Hochhaussiedlung, 12. Stock, 6 Kinder in einem Zimmer und ein Wandtattoo mit einem Einhorn.
Und die Supernannies auf dem Weg.
Ja, und genau. Geschickt auf die stille Treppe. Auf das stille Treppenhaus.
Was ist
das
eigentlich?
24 Stockwerke hoch.
Genau.
Und nichts gegen Platten, by the way. Ich liebe es.
Aber wir hatten ja gesagt, oder ich hatte dir ja vorgeschlagen, dass du das Zimmer einrichten kannst mit deiner Tochter. Das heißt aber nicht, dass du dich komplett zum Knecht deiner Tochter machen musst. Ja. Du darfst auch Gegenargumente bringen und auch entscheiden, ja, das ja und das nein.
Okay, dann müsste ich jetzt auf jeden Fall das Einhorn aus diesem Dschungel verbannen.
Ja, unbedingt. Wenn, okay, es so ein wirklich hässliches Plastik 3D an...
ja, das hatte sich leider ausgesucht.
Ah, nee.
Es ist aber immer so, dass sich Kinder so die größte Plastikscheiße aussuchen.
Ja.
Ich habe ihr einen schönen Tisch jetzt, achso, übrigens haben wir auch gestern einen Tisch abgeholt mit 2 Stühlen für, mhm, sie. Hat sie sich auch ausgesucht? Nein, okay, das habe ich für sie ausgesucht. Die Wahrheit ist, das habe ich für sie ausgesucht.
Guck mal, ich habe hier was mitgebracht.
Also sie war dann trotzdem happy und so und wir hatten das von 2 anderen Mädels übernommen. Aber ich will sie mit in den Prozess richtig reinnehmen.
Ja, finde ich gut.
Also es klingt jetzt wie eine Idee von mir, ist aber von dir.
Aber ich bin am Ende will ich nur in das Zimmer kommen und sagen, ach Mensch, du hast ja ganz schön viel Spielzeug hier drin. Das ist ja wie bei uns.
Nee, wird nicht passieren.
Nein, natürlich nicht.
Also wirklich. Aber was ich überlegt habe, es gibt ja so Luftmatratzen, die dicker sind, wo auch Toner drauf üben und, ja, so. So ein Ding reinzustellen bei ihr.
Ist das im Zimmer sinnvoll?
Ich habe mir gedacht, so ist doch geil. Also ob es sinnvoll ist oder nicht.
Nee, ja, ich meine, es ist geil, aber weil ich
Verletzung grad, ist auf jeden Fall angesagt.
Ja, weil ich gerade an diese Heizungssituation denken muss. Klar, bei euch, hier gibt es jetzt diese Heizung nicht. Aber ob
Glasfront
gibt. Also diese, wenn du diese Teile meinst, die hatten wir bei dem Kinderturn, die sind so richtig hart aufgepumpt.
Mhm.
Wenn du da drüber rennst, hast du das Gefühl, du fliegst eigentlich drüber diese Matte.
Ist geil, ne?
Genau, aber man hat auch richtig viel Schwung auf den Dingern. Auch wenn man springt man höher als irgendwie, also man hat so einen schnellen Impulssprung. Ich weiß nicht, ob der im Zimmer, aber du wirst es schon machen.
Ja, oder ich blase davon mehrere im Flur auf.
Oh ja.
Kannst du immer so bouncen.
Kannst den ganzen Flur lang rennen und dann am Ende irgendwie einen Bällebad, wo sie reinspringen kann.
Voll gut, voll gut. Eigentlich
Was meinst du, wie lange dieses Projekt Kinderzimmer euch jetzt...
Es ist ein fortwährendes Projekt, weil wenn ihr Zimmer fertig ist, will sie ja schon anhand ihrer nächsten Altersstufe ein anderes Zimmer haben.
Aber wie lange soll das dauern?
Das Kinderzimmer einzurichten?
Ja.
Ich würde sagen, noch 3-4 Monate.
What?
Du mit deinem What? Was hast du denn selber gemacht bei dem scheiß Kinderzimmer von deinen Kindern?
Gar nichts, also nicht viel, aber...
Ja, siehst du.
Aber 3-4 Monate?
Meine fucking Wohnung hat 5 Jahre gedauert, um die einzurichten und ich baue gerade noch an der Dachterrasse. Eine richtig schöne Wohnung braucht Zeit, weil du eben nicht im Katalog kaufst und denkst so, das nehme ich, den Tisch noch, bring das mal alles her, bau das auf. Und dann gehst du durch eine Wohnung und denkst dir so... Ziemlich generisch hier.
Aber das Zimmer deiner Tochter soll jetzt 3-4 Monate wachsen und darf nicht innerhalb des nächsten Monats fertig werden?
Kann gar nicht fertig werden, weil da ein paar Anfertigungen dabei sind.
Achso, was wird da angefertigt?
Noch so eine obere Holzterrasse mit einer Rutsche und einem kleinen Kletterding.
Mhm.
Also klar könnte ich jetzt, ich kann das nirgendwo einfach von der Stange kaufen.
Ja, alles gut.
Ich möchte mich jetzt auch nicht über dich stellen in meiner Einrichtung, aber...
Nein, ich will da gar nicht, ich hätte...
Ich würde gerne
mal glaube, wissen. Es würde für sie reichen, nur als kleinen Tipp, wenn es ein Regal oder 2 geben würde, wo ihr Spielzeug drin ist, was sie gerne, mit dem sie gerne spielt. Das ist, glaube ich, so das...
Ja, sie hat ein Bücherregal.
Ja, Bücherregal, also... Und
Spielkisten.
Spielkisten, okay.
Ey, du bist immer so überheblich.
Ich bin überhaupt nicht überheblich.
Doch, du bist richtig überheblich, Alter. Ich meine, wie viel...
Du machst es alles richtig und gut.
Ich wollte nur wissen,
es dauert 3-4 Monate.
Ja, okay. Dann sag mal, wie lange würdest du brauchen, also es dauert ja jetzt schon 4,5 Jahre, das Zimmer einzurichten. Wie lange würdest du brauchen, wenn du das alles alleine machen würdest? Wenn du diese scheiß Wandtapete raussuchen würdest, wenn du mit ihr dann am Computer raussuchen würdest, was möchte sie dieses anbringen? So ein fettes Hochbett. Natürlich bin ich dann auch Perfektionist und möchte, dass alles richtig geil ist und auch Sachen zusammenstellen. Nicht zu sagen, hey, darauf klicken wir. Ich möchte, wenn, dann mit ihr den Weg gehen und nicht einfach sagen, ja, übrigens, die Welt kommt aus dem Katalog und aus dem Internet und ist alles ganz easy. Bestellst du einfach, dann ist es da.
Nee, da wollte ich gar nicht hin. Also dieses Zeitverständnis von Kindern ist halt nochmal ein bisschen anderes als unseres. 3-4 Monate sind für Kinder eine extrem lange Zeit.
Bis dahin
Zeit.
Passiert ja jedes Mal was auf dem Weg.
Genau.
Also wir machen ja jedes
auch,
Mal
ich wollte auch nicht den Weg kritisieren. Ich hatte nur, in meiner Vorstellung war das jetzt so, dass du Lillard ein Kind, dass ihr euch was aussucht und dann gibt es zum Beispiel ein Wochenende, wo ihr das Kinderzimmer herrichtet und dann ist es final, in Anführungszeichen, fertig für sie. Und was dann noch dazu kommt danach, ist dann egal, aber...
Also es ist fertig, ne? Sie schläft auf einem total schönen Bett, sie hat ihr Hochbett, sie hat einen Schrank, wo ihre Klamotten drin sind und sie hat ein Bücherregal und Spielkisten und einen Tisch mit Stühlen.
Dann ist es ja schon passiert. Dann gibt es auch das Wandtattoo.
Aber es sieht trotzdem noch sehr leer aus.
Okay, dann...
Du guckst dir an, es sieht aus, als ob man einfach so gerade so vor einer Stunde flüchtig die Möbel reingestellt hätte.
Also, weil du mich gefragt hast, was habe ich gemacht? Und ich hatte ähnliche...
Ja, gut, dann zähl mal auf.
Nein, eine ähnliche
Diskussion. Der perfekte Vater nimmt sich jetzt hier mal ein bisschen raus.
Ich habe nichts gemacht, nicht viel. Aber okay. Ich hatte eine ähnliche Diskussion mit meiner Frau damals, als es darum ging, diese Kinderzimmer einzurichten. Und ich meinte, muss das denn jetzt... Ich komme genauso aus der ähnlichen Ecke wie du. Muss das denn jetzt alles sofort passieren? Kann es sich nicht über einen gewissen Zeitraum alles entwickeln? Und da meinte meine Frau, und da hatte sie ein gutes Argument, und deswegen habe ich es gerade schon angedeutet, mit dieser Zeit für die Kinder ist es am Ende schwierig, so einen langen Zeitraum in so einer Warteposition zu verharren, sondern für die ist es eigentlich schöner, hey, wir machen dir das jetzt oder wir machen es mit dir gemeinsam jetzt fertig und dann ist es fertig und dann ist es dein Kinderzimmer. Also eigentlich wie so eine Schlüsselübergabe. Und im Prinzip hast du das ja schon gemacht, das gibt es ja schon. Du hast gesagt, es hat, keine Ahnung, Spielkisten reingestellt, einen Stuhl, da kommt noch ein Regal und dann ist es ja mit dem Wandtattoo sozusagen final in Anführungszeichen fertig. Das heißt ja nicht, dass trotzdem noch Sachen dazukommen dürfen, aber ich glaube, es wäre damals schwierig gewesen, wenn wir sozusagen angefangen hätten, guck mal, wir haben jetzt einen Schrank für dich gekauft. Und dann 2 Wochen später, guck mal, jetzt kommt dein Bett mit der... Und jetzt
aber
kommt
warum?
Das... Für Kinder, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du mit deiner Tochter zum Beispiel auch spielst oder was machst und sie vertröstest. Ja, machen wir nächstes Wochenende.
Aber da kann sie auch Geduld lernen.
Und da glaube ich, dass es für Kinder schwierig ist, einen Zeitraum von einem halben Jahr...
Aber da passiert ja auch immer was in dem halben Jahr. Also ich glaube, das ist eine Qualität, die ein Kind dort lernt. Also ich nenne dir mal ein Beispiel... Ich war letztens mit so einem Österreicher wandern und er meinte, er hat innerhalb von 6 Monaten sein Haus gebaut und komplett alles war fertig. Die haben, als er Kind war, 8 Jahre lang in einem Haus gelebt, was nicht fertig war und wo sie Raum für Raum fertig gemacht haben, als Geld da war.
Ja.
Und beides ist in Ordnung und beides lehrt dich einen anderen Prozess, eben, dass das Leben nicht Schnips ist, sondern dass eben die Sachen manchmal ein bisschen länger dauern. Und ich glaube tatsächlich, dass es pädagogisch fast der bessere Weg ist, in den Prozess zu gehen und etwas zu erschaffen. Wie ich auch einen viel größeren Bezug zu meiner Wohnung habe, würde ich mal behaupten, und zu allen Sachen, die da drin sind, als du, der A, das nicht selber eingerichtet hat, was auch völlig in Ordnung ist, und B, das per Klick gemacht hat. Also du hast einfach, je mehr Energie du in die Sachen steckst, und das kann ich dir sagen aus tiefer Erfahrung heraus, ich habe meine Treppe selber restauriert, ne?
Ja.
Ich habe die komplett abgezogen. Das war eine dreiwöchige Arbeit. Jeden Tag mit dieser scheiß Schleifmaschine. Würde ich heute nie wieder machen, aber habe ich damals gemacht. Und heute immer noch habe ich das Gefühl, wow, dass meine Energie reingeflossen ist, ist was richtig Geiles. Und dieses Gefühl möchte ich hier auch geben. Und das erste Mal hatten wir dieses Gefühl, als wir das Bett zusammen aufgebaut haben, bis zu dem Zeitpunkt, als sie gesagt hat, Papa, ich würde doch lieber mein altes Kinderzimmer haben mit dem Trampolin nur drin. Das reicht mir. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann auch, das andere Argument von meiner Seite ist, dass es und war, wir haben es halt so gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt dieses Wochenende, wo wir dein Zimmer fertig machen mit dir gemeinsam. Und am nächsten Wochenende haben wir dann Felix' Zimmer fertig gemacht. Also das ist sozusagen das gemeinsame Erlebnis zusammengerafft ist auf ein Wochenende und dann hat sich das Zimmer ja danach trotzdem noch weiterentwickelt. Aber es gab dieses eine Ereignis und danach das Gefühl für das Kind, ach guck mal, jetzt ist es mein Zimmer. Ab jetzt fühle ich mich hier drin wohl, weil ich das, was ich gestellt habe, jetzt bekommen habe. Natürlich kann dein Argument nehme ich gerne mit auf und hat auch seine Berechtigung.
Gib das mal zu Hause weiter.
Und jetzt bräuchten wir einen Experten, der das beantworten kann. Und ich glaube, das
ist keiner von uns. Was ist denn der Experte? Ist das so ein Psychologe, der zufälligerweise auch Innenarchitekt ist?
Es geht einerseits, dein Argument wäre ja Bedürfnisbefriedigung. Also es geht um Bedürfnisbefriedigung. Muss die sofort passieren oder darf die über einen längeren Zeitraum?
Bedürfnisaufschub, ab was für einem Alter macht es Sinn?
Genau.
Klar. Und es ist
in welchen Kontexten? Das ist für mich hier das Hauptargument. Also klar, wenn es um Geschenke geht, du sagst, hey, ich wünsche mir das und das, dann gibt es das nicht sofort, sondern dann wird gesagt, hey, du kannst dir das gerne zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder sonst was wünschen. Wie gesagt, ich bin da auch nicht bin da gar nicht gegen dich. Ich finde es schön, dass du dir da so viel Zeit nimmst für deine Tochter und das hast du ja auch letztes Mal beschrieben in dieser, als du dir gesagt hast, ihr baut jetzt so ein kleines Dorf mit Pappkartons.
Ja.
Und auch das ist ja auf jeden Fall super wertvoll, das alles entstehen zu lassen und nicht einfach fertigzustellen. Bei mir ist es immer eher schnell, schnell fertig und nicht, lass uns doch gemeinsam da durchgehen.
Und deswegen bastel ich auch nicht diese Kerzen für diesen Bazar.
Genau.
Da könnte ich ja auch ein Event draus machen mit meiner Tochter.
Na klar.
Und sagen, hey, wir ziehen Kerzen jetzt.
Oh, anstrengend.
Eigentlich geil.
Total geil.
Also, und das ist immer so der Unterschied zwischen dem ich bin, ne? Wenn du die Sachen selber machst und selber baust und dann wird es vielleicht nicht ganz so perfekt, weil die Leute, du hast ja das Bett gesehen, man sieht einfach, dass es ein verdammt professioneller Tischler gebaut hat.
Ja.
Also man sieht, das ist nicht jemand, der das noch nie gemacht hat.
Für einen Riesen.
Für einen Riesen ist ein bisschen groß geraten. Das bin dann leider auch ich. Wenn ich was mache, dann möchte ich es gleich ganz groß und pompös haben. Und das ist einfach, kann ein Dorf drin übernachten.
Also als ich reinkomme und ins Bett gesehen habe, dachte ich, wow, es ist schön. Und wow, es ist einschüchternd.
Ich bin hier oben. Ja, es ist schon ganz schön krass. Aber dafür können auch Erwachsene oben rauf.
Ja, super.
Gar kein Problem. Es hält alles aus.
Ja.
Ja, also du hast recht, es ist ein bisschen groß geraten. Auf jeden Fall merke ich tatsächlich, dass wenn ich die Dinge selber mache, dann habe ich auch Entspannung in der Zeit. Sowas selber zu kreieren und sowas selber mitzubauen und das selber ins Leben zu rufen, bringt einen ganz anderen Bezug, als einfach zu sagen, ja, nö, lass ich alles machen. Ich lass das machen, das machen, das machen, das machen.
Ja, klar.
Und da will ich wieder mehr hin. Aber ich werde ziemlich sicher keine Kerzen ziehen für irgendeinen Bazar.
Nee, aber die Quality Time, die du mit deiner Tochter verbringst, indem du mit ihr das Zimmer gestaltest, die ist ja offensichtlich. Und das wird sie ja auch spüren in dem Moment, wo du mit ihr dir diese Zeit nimmst und ihr dann am Ende das Ergebnis dann euch gegenseitig schulterklopfend präsentieren könnt. Also da bin ich voll bei dir.
Aber was besser oder schlechter ist, ich wollte mich nur mal rechtfertigen, weil ich schon den Eindruck habe, das dauert alles bei mir sehr lange.
4,5 Jahre.
Um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja. Ja, stimmt. Also klar muss man sich dann auch irgendwann fragen, hat sie immer den Eindruck, dass sie gar keinen wirklichen Ort hat? Aber ich brauche gar keine Aber sagen. Also.
Guck mal, wir sagen ja am Ende auch immer, es gibt kein richtig oder falsch. Und ist ja auch nicht richtig oder falsch. Es gibt nur ich glaube, es geht eben ein bisschen um die Perspektive. Und diesen Perspektivwechsel, den hast du jetzt eingenommen, um dann nochmal zu gucken, hey, was würde sich meine Tochter eigentlich wünschen oder beziehungsweise was würde ich mir wünschen, wenn ich hier ein kleines Kind wäre? Und ich glaube, diesen Blick immer wieder sich hervorzurufen und dann zu sagen, ich selber als Erwachsener gestalte ja meine Räumlichkeiten auch gerne, über einen längeren Zeitraum zwar, aber ich mache es gerne, weil ich mich dann da drin wohlfühlen will. Und wie ist es eigentlich für meine Tochter? Die wird sich bei mir wohlfühlen, keine Frage. Aber gibt es für sie auch diesen Rückzugsort, wo sie sagt, hey, das ist mein Reich und den schaffst du ja jetzt. Und der kann am Ende in einem längeren Zeitraum gemeinsam entstehen oder gerafft an einem Wochenende geplant mitbestellt. Ich glaube, das Ergebnis ist am Ende dasselbe.
Ja, aber es geht ja nie um das Ergebnis.
Doch, das finde ich schon, am Ende. Für sie, für deine Tochter ein Zimmer,
ja,
das Ergebnis
schon.
Ist ja das Zimmer am Ende für deine Tochter, an dem sie sagt, hier bin ich zu Hause.
So ich wie glaub, bei das, ja, auch, aber es geht, wie im Leben auch immer, und das, glaube ich, verwechseln wir so oft, um den Weg dorthin. Weil was lehrst du eigentlich deine Kinder, wenn das Kinderzimmer an einem Wochenende fertig ist? Das ist ja eigentlich eine Welt, die du dort unterrichtest, die ihren Preis hat. Und die auch so eigentlich nicht ganz realistisch ist. Du lehrst ihnen ja eigentlich nicht, dass es auch Bedürfnisse gibt, die warten können, dass man eigentlich viele Sachen Stück für Stück macht. So wie es in den im Leben mit den meisten Prozessen ist. Das ist so ein bisschen so, als ob du per Klick dein Hirn programmieren kannst und auf einmal bist du Klavierspielerin.
Ja, aber so ist es ja nicht gewesen. Also es ist ja davor schon noch einiges mehr passiert, als das dann.
Ach so?
Naja, also den Vorschlag, den ich hier gemacht habe, überleg doch mit deiner Tochter gemeinsam, wie sie das Zimmer einrichten soll. Das ist ja vorher auch passiert bei uns. Also, dass wir gemeinsam, guck mal, als wir das Haus damals gebaut haben, guck mal, das wird dein Zimmer sein. Wie stellst du das denn vor, wenn das Haus dann fertig ist? Und was möchtest du da drin haben? Möchtest du ein Hochbett? Möchtest du ein flaches Bett? Möchtest du ein Wandtattoo? Möchtest du kein Wandtattoo? Was für eine Lampe möchtest du haben? Also, das sind so Kleinigkeiten, die wir mit ihr besprochen haben. Und natürlich sind die Sachen dann gekauft worden. Und dann haben wir uns gemeinsam ein Wochenende oder zwei waren es, glaube ich, Zeit genommen, diese Sachen dann aufzubauen, gemeinsam und fertigzustellen, sodass dann danach das Gefühl entstehen konnte, ach, mein Zimmer ist fertig. So wie unser Zimmer ja dann auch fertig war. Natürlich gab es immer
Mamas und Papas Zimmer schon fertig, das von euch noch nicht.
Genau, so wie dann aber trotzdem natürlich noch Kleinigkeiten ergänzt wurden, wieder weggenommen wurden, umgebaut wurde, umgestellt wurde. Das passiert ja auf dem Weg dahin trotzdem. Der Weg darf ja trotzdem sein.
Mhm. Ist es beides gut
und ich
hat beides
auch
eine Berechtigung. Du bist ein guter Papa und ich bin auch ein guter Papa. Sehr schön. Ja, es ist schon interessant, ne, wie man vor allem seine eigenen Bedürfnisse oder seine eigene Sichtweise auf die Welt automatisch aufs Kind überträgt und sagt so, ja, das muss die richtige Perspektive sein. Und man weiß gar nicht letzten Endes, wie es wirkt und was in Anführungsstrichen besser oder schlechter ist. Vielleicht gibt es auch einfach kein richtig oder falsch. Macht's gut.
Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat, jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy, also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love, echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön, der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.